Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin. Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr bei unserer allerersten Folge von Wirkstoff Mensch dabei seid. In diesem Podcast geht es um einen direkten Austausch. Es geht um mehr Unterstützung für Betroffene und natürlich auch um mehr Verständnis. Und weil das heute unsere allererste Folge ist, erlaubt mir kurz noch ein paar Hinweise, nämlich Näheres und Hintergründe zu Wirkstoff Mensch, warum dieser Podcast beispielsweise so heißt oder warum es ihn überhaupt gibt, das erfährt ihr in unserem Trailer, also sozusagen in unserer Folge 0. Und dort lernt ihr auch den Gastgeber kennen, den Geschäftsführer von Lilly Österreich, Mario Haller. Er wird durch diesen Podcast führen, er wird die Gespräche führen und ich werde ihn sozusagen journalistisch dabei begleiten. Und eine kurze Information auch noch zu Beginn. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in diesem Podcast, wo es ja auch um sehr persönliche Themen geht, per Du sind. Aber jetzt gleich in medias res und zu einer kurzen Vorstellungsrunde. Mario, ich habe dich gerade kurz schon erwähnt. Mehr über dich werden wir in der Folge 0 erfahren. Eine kurze Vorstellung vielleicht. Du hast technische Chemie studiert. Große Hochachtung einerseits dafür. Du hast gleich nach dem Studium bei Lilly Österreich zu arbeiten begonnen, durch diverse Stationen und bist jetzt Geschäftsführer von Lilly Österreich. Was sollten wir über dich noch wissen?
Ja, das Wichtigste ist, dass ich seit 23 Jahren glücklich verheiratet bin. 3 Kinder habe und nach wie vor jede Menge Spaß und Motivation im Job. Wie du richtig gesagt hast, ich bin jetzt seit 23 Jahren, lustige Koinzidenz anscheinend mit meiner Hochzeit, seit 23 Jahren bei der Firma Lilly und vom ersten Tag weg super motiviert. Und habe wirklich auch so für mich reflektiert und gelernt, es gibt eigentlich 3 Sachen, die einen motivieren. Das eine ist, eine sinnvolle Arbeit zu haben. Und was gibt es eigentlich Schöneres, als was wir machen, dass wir Menschen helfen können, Angehörigen helfen können, mit Erkrankungen besser umzugehen. Das zweite ist ein bisschen die Freiheit zu haben. Der pharmazeutische Bereich ist an sich stark regulierter. Aber wir innerhalb dieser Regulativen, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil wir transparent zu Patienten, transparent zur Gesellschaft sein müssen. Aber trotzdem innerhalb dieser Grenzen haben wir innerhalb der Firma sehr viele Möglichkeiten, uns frei zu bewegen, frei Entscheidungen zu treffen. Und last but not least ist es auch dieses kontinuierliche Lernen, kontinuierlich besser zu werden. Und da schließt sich auch der Bogen, warum es diesen Podcast auch gibt, kontinuierlich besser zu werden, um von Angehörigen, von Patienten zu erfahren, was wir besser machen können. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum wir den Podcast machen wollen.
Ja, das hat wesentlich mit dir zu tun. Du wirst spannende Gespräche führen. Ich werde gut zuhören, ein bisschen moderieren oder vielleicht fällt mir die eine oder andere Frage auch noch ein. Da mische ich mich kurz ein. Aber an sich ist das hier dein Forum und du führst die Gespräche. Heute mit unserem allerersten Gast, Esther Weinberger, sitzt auch bei uns. Herzlich willkommen. Ich darf auch zu dir vielleicht ein paar Stichworte sagen. Du bist ausgebildete Sozialarbeiterin, du bist ausgebildete Mediatorin, Designerin, du betreibst ein Nähcafé, da kann man also hinkommen mit seinen eigenen Klamotten. Drum heißt das Ding auch, glaube ich, Klamottenkunst und dann unter deiner Anleitung und deiner Kreativität kann man die Mode auch umarbeiten. Das ist deine berufliche Seite. Du bist aber auch hier, weil du eine Betroffene bist. Du bist Angehörige eines Patienten mit Alzheimer. Wie genau ist denn dein Bezug zu dieser Krankheit?
Ja, also der Stefan, mein Partner und ich, wir sind seit 16 Jahren zusammen und er hat seit 4 Jahren die Diagnose Alzheimer. Und die Diagnose bekam er bereits mit 53 Jahren, also sehr, sehr jung. Und deshalb war eben die Diagnose gar nicht so leicht zuerst festzustellen, weil die Ärzte das auch nicht geglaubt haben. Ja. Also es ist eine unmittelbare Betroffenheit. Wir wohnen zwar nicht zusammen, aber ich bin trotzdem seine Partnerin und es hat sich dadurch sehr viel verändert.
Da werden wir drüber reden, natürlich. Da hast du auch einige Fragen, glaube ich. Ganz kurz vielleicht von mir auch noch, wenn wir über Alzheimer sprechen. So im Hausgebrauch verwechseln wir da manchmal ja Begriffe. Da reden wir von Demenz oder von Alzheimer. De facto ist Alzheimer die häufigste Form von Demenz. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
Das stimmt so, ja. Also es gibt verschiedenste Formen der Demenzerkrankung und Alzheimer ist, glaube ich, mit 60-70%, wenn ich jetzt ungefähr richtig liege, die dominante Form. Aber es gibt auch noch vaskuläre Demenzen, frontotemporal heißt das dann, Lewy body. Also es gibt hier eine Vielzahl, aber wie gesagt, der Alzheimer ist, da hast du recht, sicherlich die dominante Variante.
Und es ist leider eine Krankheit, die immer noch nicht heilbar ist, auch wenn sehr viel geforscht wird und wenn wahnsinnig viel passiert auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es jetzt in der pharmazeutischen Welt, sei es in der medizinischen Welt, sei es bei sogenannten alternativen Therapien. Also es ist ja nicht so, dass man nicht wirklich wahnsinnig dran ist oder auch was bewirken kann. Da werden wir dann wahrscheinlich auch noch drüber sprechen. Aber sehr wichtig ist diese frühe Diagnose. Vielleicht bevor ihr beide dann auch ins Detail geht. Warum ist diese frühe Diagnose so wichtig?
Ja, wenn man sich die Erkrankung anschaut, was eigentlich passiert, dann sieht man sehr schnell, warum die frühe Diagnose wichtig ist. Im Prinzip passiert, dass Nervenzellen kontinuierlich absterben. Und was das Teuflische an dieser Erkrankung ist, dass mehr oder weniger die Erkrankung schon sehr, sehr viel früher beginnt, bevor man eigentlich überhaupt etwas spürt. Studien zeigen da in dem Bereich auch, dass wir von circa 20 Jahren sprechen, wo sich sogenannte Proteine im Kopf schon ansammeln, die dann später die Defizite auslösen. Das heißt, ganz, ganz früh beginnt schon sehr viel. Und dann beginnen erst die Stadien. Das erste Stadium, das nennt man so mild cognitive impairment. Das heißt, so erste leichte Beeinträchtigungen verspürt man da. Das heißt, so Denkaufgaben, die normal Routine waren. Und ich glaube, Esther, das war auch, ist bei deinem Lebenspartner so, werden plötzlich herausfordernder. Aber eigentlich ist eher so, dass die Angehörigen da Veränderungen merken, man selber noch gar nicht das so spürt. Dann das zweite Stadium ist die frühe Demenz. Da kommt schon dann ein bisschen zu stärkeren Beeinträchtigungen. Kurzzeitgedächtnis ist beeinflusst. Dann spürt man schon auch so ein bisschen örtlicher, wenn man in ungewohnten Umgebungen ist, finde ich mich dort zurecht. Man spürt auch Stimmungsschwankungen. Dann geht es weiter, das nennt man dann die mittlere Alzheimer-Stadium sozusagen. Und dort ist es dann schon so, da ist Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis beeinflusst. Da ist auch schon dieses, wo bin ich, auch in meinem normalen Umfeld fällt mir schwer, auch das zeitliche Agitiertheit. Also ich selbst habe es bei meinem Opa erlebt, der plötzlich begonnen hat, mich um 4 in der Nacht anzurufen und mit mir plaudern wollte. Er hat gesagt, du Mario, können wir ein bisschen plaudern? Sag ich, du Opa, ist dir eh bewusst, wie spät es jetzt eigentlich ist? Also der hat auch darunter gelitten. Und das letzte Stadium ist das, was wir dann auch sehr stark kennen und was halt auch dann sehr stark durch das Mediale geht, wo man mehr oder weniger vergisst, was sind seine Angehörigen, die Sprache verliert, komplette Orientierungslosigkeit. Man kann aber sagen, ab dem mittleren Stadium ist man schon nicht mehr in der Lage, selbstständig zu sein und braucht schon jemanden, der einen begleitet, im letzten Stadium sowieso. Und wenn man sich das dann natürlich anschaut, dann ist es ganz klar, ich muss möglichst früh schauen, dass ich eingreifen kann, damit ich möglichst viel erhalten kann. Weil, wie gesagt, das fortschreitende Absterben der Nervenzellen macht das Ganze natürlich nicht mehr reversibel.
Für Angehörige natürlich eine ganz schwierige Situation, vielleicht auch am Anfang anzusprechen, dass da was anders ist. Wie ist dir das aufgefallen bei deinem Partner?
Ja, es ist mir aufgefallen eben, dass er gewisse Handlungen nicht mehr konnte. Ja? Also er zum Beispiel, also er ihm selbst aufgefallen, er war Teleworker und musste das auf den Excel-Listen seine Stunden abrechnen. Und jedes Monat war das dann plötzlich eine Katastrophe. Er konnte mit dieser Excel-Liste nicht mehr umgehen. Oder auf Reisen, dass er plötzlich beim Überqueren der Straße so verloren war. Also es sind so Sachen oder kleine Montagetätigkeiten, dass er mitten im Tun nicht mehr gewusst hat, jetzt was wir eigentlich jetzt wirklich machen. Ja. Und ihm sind natürlich solche Defizite auch aufgefallen und wir haben eigentlich sehr bald sehr offen drüber gesprochen. Und ich habe in meinem Umfeld eben viele Freundinnen und Verwandte, die im gesundheitlichen Bereich oder im sozialen Bereich arbeiten. Und wir haben uns mit denen auch ausgetauscht. Und da war auch eine Ergotherapeutin, die gesagt hat, das unbedingt jetzt anschauen lassen. Und
Und wie ist dir damit gegangen in dieser Situation, wo du es vielleicht schon irgendwie gespürt hast? Da traut man sich das dann aktiv ansprechen?
Ja, oder, ja? Ja. Also ich habe das immer nach so einer Situation auch gleich angesprochen und er hat dann auch gesagt, ja, mir ist es auch aufgefallen. Also ich kann doch sonst, also zum Beispiel einen Plattenspieler anschließen an Verstärker oder so, da hat er dann eine Stunde auf einmal gebraucht, um das zu machen, was ja, also sehr ungewöhnlich war für ihn. Und eben diese jede monatliche Abrechnung, das hat ihm ja auch zur Verzweiflung gebracht, warum schaffe ich das nicht?
Mhm. Und wie ist dir dann gegangen, wie ihr dann, soweit war es, dass ihr eine Diagnose bekommen habt?
Wo du naja, dann das war ja ein längerer Weg.
Ein längerer Weg, ja.
Ja, ja. Also erst einmal, bis man überhaupt einen Termin in einer Ambulanz bekommt. Ja, das ist schon die erste Hürde. Er hat in einigen Ambulanzen angerufen und die waren halt dann nicht zuständig, weil die einen sind nur für diesen Bezirk zuständig, die anderen haben so eine lange Warteliste und das heißt, wir waren dann im gerontopsychiatrischen Zentrum vom BSD und dort gab es die ersten Untersuchungen. Da war dann also der Verdacht, also das sind nur Depressionen.
Ja.
Und er hatte aber früher Depressionen und hat dann gesagt, ich weiß, wie sich Depressionen anfühlen. Das ist was anderes.
Mhm.
Und dann sind halt weitere Untersuchungen gemacht worden. Und dann war schon ein leichter Verdacht und von dort ist er dann ins AKH überwiesen worden.
Ist diese Wartezeit ein großes Thema?
Es ist ein großes Thema und ich glaube, alles, was ich jetzt so höre, auch über Europa, es ist ein systemisches Problem, das wir in vielen Ländern haben, weil, und vielleicht kommen wir da später auch noch ein bisschen in die Diskussion rein, dass das System noch nicht vorbereitet ist. Also man muss sagen, bis dato ist ja die Erkrankung, sie ist ja nach wie vor nicht heilbar und ich glaube, es gab auch über die letzten Jahrzehnte wahnsinnig viele Misserfolge in therapeutischen Versuchen. Und wie das Gesundheitssystem im Moment aufgebaut ist, ist eigentlich sehr stark in der Pflege. Was kann ich dann tun, so wie wir am Anfang besprochen haben, wenn eigentlich schon so viel im Gehirn zerstört ist und wenig, wie kann ich möglichst früh eingreifen in den Verlauf der Erkrankung, damit ich vielleicht Stabilität noch reinbringe oder was aufschieben kann. Und für das sind wir halt eben nicht vorbereitet, weil wir eher hinten in der Pflege raus gute Strukturen haben, aber uns vorher in der Diagnostik, frühen Diagnostik, das, was du auch, Esther, geschildert hast, was du erlebt hast, da sind wirklich Engstellen. Und ich glaube, da ist auch etwas, wo wir dran arbeiten müssen, dass es da wirklich Anlaufstellen gibt, wirklich, dass man schneller einen Termin kriegt. Ich weiß nicht, wie lange es bei euch in Summe gedauert hat, aber ich höre oft von, dass bis man so einer Diagnosestellung kommt, das schon ein Jahr auch ins Land ziehen kann.
Ich glaube, es war so ein halbes, dreiviertel Jahr schon von der ersten Untersuchung bis zur absoluten Diagnose, also fixen Diagnose, ja.
Ja.
Weil dann kamen schon noch viele Untersuchungen dazu. Und auf deine Frage, wie es uns dann gegangen ist, also es war schon auf der einen Seite, hat man schon damit gerechnet, aber es war so, wie wenn sich der Boden jetzt auftun würde, es war schon sehr schlimm. Ja. Also so, es war zuerst mal so eine Sprachlosigkeit und wir haben uns dann die Tage drauf sehr oft getroffen. Wir sind viel spazieren gegangen, haben viel darüber geredet, wie es uns geht. Der Stefan ist dann schon in eine starke Depression verfallen. Mhm. Und hat dann Psychopharmaka bekommen. Und es geht ihm eigentlich mit der Diagnose, trotz der Diagnose, sehr gut seither, ja.
Lernt man sich da wieder neu kennen als Paar auch, wenn man in solchen Situationen?
Diese Phase war schon so eine Phase, wo wir uns sehr nahe wieder gekommen sind. So der Verlauf der Krankheit ist wieder etwas, also das, es ist ein Abschied nehmen.
Mhm.
Also wenn eine angehörige Person an einer Demenz erkrankt ist, ist das, sage ich immer, es ist ein Abschied auf Raten, weil sich der Mensch so verändert und die Persönlichkeit so verändert, dadurch die Beziehung auch extrem verändert. Ja? Also ich versuche nicht so sehr seine Betreuerin zu sein, und habe deshalb auch extrem viel zu Dienste organisiert für ihn. Es kommt jeden Tag entweder Heimhilfe oder Sozialbetreuung, Ergotherapie und so weiter zu ihm und unterstützen ihn im Alltag, damit ich nicht in diese Betreuungs, Rolle verfall.
Aber so wie ich es spüre oder wie ich dich höre, nehme ich schon, weil ihr versucht schon im Hier und Jetzt auch zu leben und das anzunehmen, was es auch ein Schönes jetzt noch in diesen Situationen gibt.
Ja. Also Stefan ist ein großer Musikfan. Er hat auch als Musikjournalist gearbeitet, aufgelegt in Clubs und so. Also Musik ist das Wichtigste in seinem Leben und wir fahren mehrmals im Jahr zu Musikfestivals und ich hoffe, dass das noch ein bisschen anhalten kann, was natürlich jetzt auch immer schwieriger wird. Also vor allem das Körperliche, in der Motorik wird es massiv schlimmer. Also alles, wo er zwei Hände dazu braucht, wie Maschebinde, Knopf zu machen, wird zum Problem.
Wenn man jetzt mit diesem Verlauf der Krankheit konfrontiert ist, ist das als Partnerin natürlich auch besonders herausfordernd. Du hast schon gesagt, du möchtest ja auch Partnerin bleiben, nicht Pflegerin werden vor allem. Und es heißt ja auch, Alzheimer ist die Krankheit der Angehörigen. Mario, inwiefern ist das, wenn man sich so intensiv mit diesem Thema, mit dieser Krankheit beschäftigt, auch für euch ein Thema von eurer Seite?
Ich glaube, es ist, und das hören wir auch, es ist ja nicht trennbar mehr zwischen Patient und Angehöriger, speziell eben bei dieser Erkrankung, weil ja beide so tief drinnen sind. Und das, was du auch schilderst, man spürt ja, dass man geht ja einen gemeinsamen Weg hier. Und das ist natürlich für uns als Team Lilly Österreich, wenn ich so sage, der zentrale Punkt in unserer tagtäglichen Arbeit. Ich habe es am Anfang eh schon gesagt, es gibt natürlich, auch wenn natürlich Leid verbunden ist mit den Erkrankungen, aber für uns als Team Lilly in Österreich nichts Schöneres, hier Menschen und Angehörigen auch helfen zu können in diesen schwierigen Lebensphasen. Und unser bisschen, was wir immer sagen, ist, wir wollen mehr Menschen möglichst schnell helfen. Und das ist das, was uns eigentlich tagtäglich in der Firma antreibt. Das heißt, also hier auch wirklich ganz, ganz transparent offen zu sein, den Blickwinkel des Menschen, des Patienten, aber auch des Angehörigen am Radar zu haben sozusagen, ist für uns ganz, ganz wichtig und auch Diskussionen, die wir intern immer wieder haben. Also wirklich, und du hast das eh schon wirklich am Anfang gesagt, wir haben auf der einen Seite natürlich diese ganzen Messdaten, Skalen, relativen Risikoreduktionen, pipapo, sage ich jetzt einmal. Aber am End geht es eigentlich um den Menschen und geht es darum, was bewirkt es. Kann ich Stabilität noch für eine gewisse Zeit reinbringen? Kann ich noch ein, so wie es du gesagt hast, Esther, geht sich noch ein Festival aus? Das sind eigentlich die wichtigen Aspekte, die uns auch dann vorantreiben und die wir auch versuchen, wirklich in unsere tagtägliche Arbeit als Blickwinkel reinzubringen.
Da frage ich jetzt einfach mal journalistisch, Esther, auch nach, fühlst du dich als Angehörige da auch genug wahrgenommen?
Eigentlich spüre ich das nicht. Nein.
Das heißt, was werden denn deine Hoffnungen und Erwartungen auch, jetzt auch zum Beispiel von Marios Seite her, als Angehöriger hier auch mehr wahrgenommen oder involviert zu werden?
Ja, es gibt zum Beispiel nirgends eine Anlaufstelle, wo ich alle Informationen bekommen, die es an Unterstützung gibt. Ich muss ich mir zusammensuchen. Für mich war es jetzt nicht so schwierig, da ich ja selbst im Sozialbereich lang genug gearbeitet habe, viele Leute kenne, die aktiv noch im Sozialbereich sind. Und daher war es leicht für mich, beim FSW und da und dort nachzufragen und einzureichen. Aber für Menschen, die dieses Vorwissen nicht haben, ist es immens schwierig, wo hole ich mir die Informationen, was es an Unterstützung gibt?
Nein, also ich glaube, und jetzt schließt sich auch ein bisschen der Kreis zum was wir am Anfang gesagt haben. Ich glaube, das ist genau das, was wir auch in diesem Podcast ein bisschen erreichen wollen, auch Feedback-Schleifen für uns, wo wir auch zusammenarbeiten können mit den Gesellschaften in Österreich, sei es jetzt den Selbsthilfegruppen, denkt da jetzt vielleicht an Promenz oder ich denke auch an die Gesellschaft für Alzheimer in Österreich, wo wir genau solche Themen dann auch einbringen können, dass wir nicht sagen, wir haben Patientenbroschüren, sondern wir haben eigentlich auch Broschüren für Angehörige. Was, wenn ich Angehöriger bin, wo kann ich mich, an wen kann ich mich wenden? Wie kann ich einmal vielleicht, viele von uns, und ich bin genauso einer, ich hätte gerne immer einen Plan. Ja, wie kann mir jemand sagen, was sind vielleicht nicht der heutige Schritt, sondern was sind die nächsten 2, 3 Schritte, die dann zu gehen sind, zu tun sind? Und genau das darum machen wir es eben auch, dass wir eben die Sachen erfahren und da vielleicht auch einen Beitrag leisten können. Mhm.
Selbsthilfegruppe ist gefallenes Wort, ganz ein wichtiges Thema auch in Bezug auf Alzheimer, für Betroffene, aber auch für Angehörige. Wie macht ihr das?
Ja, der Stefan ist von Anfang an, seit er die Diagnose hat, ziemlich schnell in eine Selbsthilfegruppe gegangen und ist dort auch aktiv. Er nimmt auch an Tagungen teil, wie Demenz Meet oder bei der Demenzstrategie, und da begleite ich ihn auch. Ich selbst bin in keiner Selbsthilfegruppe. Ich bin extrem aktiv in allen möglichen Bereichen und bin mit dem Thema mit Stefan eh schon sehr beschäftigt, habe auch in meinem Umfeld sehr viel Möglichkeit, mich auszutauschen für Psychohygiene. Und ja, also deshalb möchte ich jetzt meine Zeit nicht noch, die wenige Freizeit, die mir bleibt, auch noch in einer Gruppe mit wieder den Themen und Angehörigen. Wenn sich Leute bei mir melden, dann gebe ich gern auch meine Erfahrung weiter. Aber ich bin jetzt nicht in einer Selbsthilfegruppe drin.
Also ich finde per se Selbsthilfegruppen super, also nicht nur im Bereich Alzheimer. Ich glaube, in vielen anderen Bereichen auch ist es einfach wichtig, also speziell natürlich auch für den Patienten, dass man da die Möglichkeit hat, in einen Austausch zu gehen, in einer Gruppe. Ich glaube auch persönlich jetzt aus meinem Blickwinkel, dass sich dass die Sicht auf Selbsthilfegruppen in den letzten Jahren noch ein bisschen verändert hat. So früher habe ich das ein bisschen wahrgenommen, wie ich begonnen habe. Also das ist so eine esoterische Gruppe, die halt plaudert. Aber ich war selbst einmal bei ein, zwei früher dabei, wie wir ein onkologisches Produkt gehabt haben. Und wenn man sieht, was dort für ein Zusammenhalt auch ist, für ein emotionaler Austausch. Man ist nicht alleine mit seinen Problemen. Man kriegt vielleicht auch Strategien, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Dann sieht man eigentlich, wie belohnend und toll diese Selbsthilfegruppen sind. Esther, weil du gesagt hast, ich weiß, dass es eben für Angehörige das auch gibt. Das war für mich immer eben so, und du hast das eh auch schon ein bisschen beantwortet, immer so diese Fragestellung. Da hat man auf der einen Seite einen Lebenspartner oder Angehörigen, wo man also eigentlich stündlich, minütlich auch mit dem Thema sich auseinandersetzen muss. Will man dann noch einmal zusätzlich sich auch wieder mit jemand anderen, also so, dass das mehr oder weniger den ganzen Tag den Raum einnimmt. Aber ich glaube, du hast das eh schon ein bisschen beantwortet. Das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen. Wie geht es einem da? Ich habe die eine Seite, und dann habe ich aber auch noch vielleicht so eine Selbsthilfegruppe, wo mich auch noch vielleicht viele fragen, wie es geht. Aber ich glaube, genau, du hast eh schon gesagt, ja, dass es ein bisschen zu viel sein kann, ja, auch manchmal dann. Ja.
Also da bin ich dann schon so, dass ich auf mich schaue und mich da nicht überfordere.
Ja, das glaube ich. Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Aber das darüber reden und auch das darüber öffentlich reden, das ist ja auch sehr wichtig. Und dein Lebenspartner hat ja auch in einer Fernsehsendung über seine Erkrankung erzählt. Das war ihm sehr wichtig.
Er geht sehr offen damit um. Von Anfang an hat er eigentlich in seinem Freundeskreis den Leuten erzählt, also Leuten, die nahe sind, erzählt von seiner Diagnose. Und wenn er gefragt wird, ob er in der Öffentlichkeit sprechen möchte, dann ist er auch dabei, ja. Also er hat überhaupt keine Hemmungen, darüber zu reden, und er sagt auch immer, ich brauche mich für meine Krankheit nicht genieren. Und das macht es auch mir leichter, dass er einen sehr offenen Umgang damit hat.
Ja, ich glaube, dass das, und ich habe mir natürlich auch diese Fernsehsendung angeschaut, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist. Also in dieser Fernsehsendung war ja auch jemand dabei, der ein Buch über seinen Vater geschrieben hat und auch ein bisschen Humor in die Situation reingebracht hat, ein bisschen aus dem Alltag erzählt hat mit humoristischen Themen. Und ich glaube, das, wie du es schilderst und wie es dein Partner auch lebt, das ist halt so wichtig, dass man es entstigmatisiert, dass man sich nicht geniert, man kann ja nichts dafür, sondern dass man einfach mit dem Thema umgeht, anderen dann auch den Rückhalt gibt, da auch offen zu sein, auch mit seinen Angehörigen, mit Freunden auch zu sprechen. Wie gesagt, ich habe selbst auch in meiner Familie erlebt, bei meinem Großvater, aber wie gesagt, nicht in so jungen Jahren, aber es ist schon oft, vielleicht auch ein Generationenthema damals gewesen, oft sehr schwierig, sich etwas einzugestehen, dass man was nicht mehr kann oder vielleicht nicht mehr so fit ist. Und darum glaube ich, ist super wichtig, wenn es hier auch wirklich Menschen gibt, die bereit sind, das auch nach außen zu artikulieren und offen darüber zu sprechen. Weil ich glaube, so wie bei allem, es macht anderen dann auch Mut, selber diesen Schritt zu gehen.
Ja, ja, Also da kann er sicherlich ein Vorbild sein und er nimmt auch so Hopperlas dann mit Humor. Er kann auch selbst drüber lachen, wenn er sich in der Schnellbahn, kann das oft nicht abschätzen, wo die Sitzgelegenheit ist und setzt sich manchmal dann daneben am Boden oder so und dann steht er auf und lacht halt auch selbst drüber und das macht dann allen rundherum es auch leichter.
Wenn wir über dieses öffentlich darüber sprechen auch reden und natürlich auch über das soziale Umfeld, du hast eh schon einiges erwähnt, dein Partner geht sehr offen damit um und auch es ist gut, sich im Freundeskreis darüber auszutauschen. So eine Krankheit hat natürlich auch soziale Auswirkungen und Alzheimer sieht man nicht, zumindest nicht sofort. Das macht es ja manchmal vielleicht auch schwieriger.
Ja, also definitiv. Ich glaube, am Anfang ist es schon so und die Esther weiß das natürlich besser, dass man sehr viel kaschieren auch kann. Also Leute auch, die eine sehr hohe kognitive Reserve, sagt man, hat, also die vielleicht einen sehr hohen Bildungsgrad haben, die sich selbst dauernd auch herausfordern, geistig, sind natürlich sehr, sehr lange in der Lage, das zu kompensieren. Aber ich erlebe natürlich schon auch im Bekanntenkreis, dass es auch in der Öffentlichkeit nach wie vor oft als so ein bisschen Altersvergesslichkeit abgetan wird und dann gar nicht so reingeschaut wird. Also ich habe selbst einmal den Fall gehabt, wo ein Angehöriger so quasi gesagt hat, du, ich sehe da was, dann auch den Mann dazu gebracht hat, dass er mal zu einem Psychiater oder Neurologen gegangen ist. Und dort ist mehr oder weniger zurückgekommen, so quasi, naja, mein Gott, tu da nichts an, das ist so die Alters. Also ich glaube, da die Sinne zu schärfen und einfach wirklich genauer hinzuschauen, ich glaube, man muss nicht jetzt in Panikmache verfallen, weil man irgendwo den Schlüssel einmal nicht mehr findet, aber trotzdem die Sinne zu schärfen und halt so Sachen, ich glaube, bei deinem Partner ist so typisch zu sagen, ich mache meine Monatsabrechnungen, habe auf einmal da Probleme. Ich glaube, da muss man die Sinne schärfen, bei Angehörigen, aber auch natürlich bei Medizinern zu sagen, da muss man schon einen zweiten Blick dann vielleicht drauf werfen.
Ja, dass sie auch die Mediziner es ernst nehmen, weil seine praktische Ärztin hatte schon die Diagnose und kam zu ihr und die hat dann gesagt, ja, haben Sie schon einmal nicht nach Hause gefunden? Und er hat gesagt, nein, natürlich finde ich immer nach Hause. Ja, dann vergessen Sie das dann noch, sonst haben Sie kein Alzheimer.
Ja, und ja. Ich glaube, wenn wir auch dann wieder zurückgehen, was halt möglich ist im therapeutischen Bereich, dann ist es halt gerade die frühe Intervention, die dann noch etwas bringt, wo man sagt, man kann möglichst viel erhalten von dem, was da ist, weil so wie wir am Anfang gesagt haben, im Prinzip sterben kontinuierlich Nervenzellen ab und die sind nicht regenerierbar. Das heißt, desto später ich eine Diagnose stelle, desto später ich therapeutisch was mache. Und das müssen nicht nur Medikamente sein. Das kann ja auch sein, das klingt jetzt banal, aber Kreuzworträtsel, Sudoku, einfach mich geistig herausfordern, vielleicht meinen Lebensstil ein bisschen ändern, von der Ernährung, von allem her. Also ich glaube, darum ist es so wichtig, so früh vielleicht da eine Diagnosestellung zu haben, dass man sagt, ich kann möglichst viel noch möglichst lang behalten.
Und man kann ja, obwohl es, wie schon auch am Anfang angesprochen, ja leider noch nicht die heilende Therapie, in welcher Form auch immer, gibt, man kann etwas tun, zumindest um die Lebensqualität auch zu erhalten, so wie du das gerade auch geschildert hast. Und darum würde ich gerne zum Abschluss dieser Folge ein bisschen mit euch über das Prinzip Hoffnung sprechen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir sprechen über eine unheilbare Krankheit und reden von Hoffnung. Aber trotzdem auch an dich, Esther, gibt es so Momente der Hoffnung oder womit man sich dann auch stark macht in dieser Situation? Oder kannst du mit dem Begriff Hoffnung in Zusammenhang mit Alzheimer gar nichts anfangen?
Mit dem Begriff Hoffnung kann ich da nichts anfangen. Also wie gesagt, also ich versuche immer im Jetzt zu sein und das, was geht, zu genießen und Klarheit auch ihm entgegenzubringen. Also zum Beispiel, wir haben nie zusammen gelebt und es ist auch ganz klar, das wird auch in Zukunft nicht sein. Also wenn er nicht mehr alleine wohnen kann, dann muss er in ein betreutes Wohnprojekt, aber er wird nicht bei mir einziehen. Also es ist mir wichtig, da für mich Klarheit zu haben und das auch zu vermitteln. Und es ist auch ganz klar, ich werde ihn nicht im Stich lassen, egal, auch wenn er in einer Wohneinrichtung lebt, werde ich trotzdem da sein. Aber wir werden nie zusammen leben. Also das ist etwas, was mir wichtig ist, zu vermitteln, keine falschen Hoffnungen oder mich zu überfordern. Ja. Und was mir auch wichtig ist, immer wieder Zeit für mich zu haben. Ja, und da muss ich auch immer wieder regulieren und schauen, was braucht es jetzt. Zum Beispiel vor einem Jahr war es dann wichtig zu schauen, wo er regelmäßig essen gehen kann. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt was kochen, damit er was Gescheites isst, weil er selbst nicht kochen kann. Und da haben wir dann auch ein Lokal gefunden, wo Gutscheine aufliegen, die bringe ich immer hin und er kann dort jeden Tag essen gehen. Ja, also es braucht immer wieder eine Veränderung und da halt schauen, was am besten für uns beide ist.
Von wissenschaftlicher Seite hofft man natürlich schon, dass die Therapien besser werden, dass irgendwann einmal auch natürlich es die Lösung medikamentös gibt oder wie auch immer. Wir werden in diesem Podcast natürlich auch über Alzheimer-Forschung sprechen. Was ist für dich die Hoffnung in Bezug auf diese Krankheit?
Ja, genau das, was du eigentlich sagst. Also natürlich aus meinem Blickwinkel kommend ist es natürlich Forschung, Innovation. Ich habe über die vielen Jahre, die ich jetzt, sage ich auch, in dem Bereich tätig bin, viele Erkrankungen gesehen, die, wo man Jahrzehnte auch versucht hat, einen Schritt weiterzukommen und dann mit Babyschritten sich wirklich und plötzlich ist dann der Durchbruch gekommen. Ich glaube, so funktioniert Innovation, so funktioniert Forschung in den seltensten Fällen. Ich meine, wenn es passiert, dann sind wir glücklich, ist es, dass man von einem Tag am anderen das Rätsels Lösung hat und eine Heilung hat. Aber ansonsten, und wir sehen das in vielen anderen Bereichen, sind es die kleinen Schritte. Also ich habe, glaube ich, im Mammakarzinom war vor 30, 40 Jahren sind noch 15% der Frauen verstorben, jetzt sind es 5%. Das sind über 30 Jahre, klingt vielleicht, aber das ist wahnsinnig viel, weil halt immer ein Mensch, eine Frau, ein Angehöriger, eine Familie dahinter steht. Und das ist schon die Hoffnung und das, was ich auch erlebt habe in der Industrie über die hunderten Jahre, die es uns jetzt gibt, ist, wenn wir dranbleiben, die Resilienz haben, die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich kann es jetzt für unsere Firma nur sagen, wir haben 30 Jahre an Misserfolgen hinter uns in dieser Erkrankung. Wir haben jetzt, sehen jetzt Babyschritte, erste Innovationen, die in dem Bereich kommen. Und meine Hoffnung ist, dass jetzt etwas in Gang gesetzt wird, das dann unaufhaltsam ist. Und vielleicht werde ich nicht mehr erleben, aber vielleicht meine Kinder, dass wir dann sagen, es ist eine Alzheimer ist eine Erinnerung von früher.
Ja, das ist eigentlich ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne nochmal dich anschauen. Auch es gibt ja nicht jeden Tag die Möglichkeit, sich auszutauschen, in dem Fall mit dem Geschäftsführer von Eli Österreich. Gibt es noch eine Frage, die du ihm immer schon stellen wolltest?
Keine schwere, bitte.
Keine schwere.
Es muss eine sein, aber wenn wir die Möglichkeit haben. Oder ein Wunsch.
Ein Wunsch. Naja, also um den Alltag zu erleichtern, gibt es schon ein Wunsch, aber das geht nicht in die Richtung Pharmazie.
Also was ich versprechen kann, ist, wenn ich mit meinem Oberboss, wir kommen aus Indianapolis, spreche und auch sehe, wo wir forschen, dass wir dranbleiben werden.
Ja.
Und das kann ich versprechen. Und was ich auch versprechen kann, ich habe wahnsinnig viel jetzt schon gelernt und auch das, was du gesagt hast, wie gibt es so quasi einen Plan, was zu tun ist, das habe ich schon bei mir jetzt abgespeichert. Das nehme ich schon mit in die Firma, um zu sagen, falls wir da mal wirklich breiter tätig sind, dann ist auch das ein Aspekt, den wir uns anschauen müssen. Nicht nur Patientenbroschüren, sondern vielleicht auch etwas, wie kann ich einem Angehörigen Hilfestellung geben, die nächsten Schritte zu setzen. Und auch das, was du jetzt geschildert hast, ist für mich so berührend. Dieses, jetzt überlege ich mir, wie ich Gutscheine in ein Lokal bringe, die er dann, wenn er dorthin essen geht. Also das sind alles so, ja, das ist für mich war es sehr fein, das einfach zu hören und zu lernen.
Ja, ich für mich auch. Ich habe euch ja begeistert zugehört auch. Vielen Dank vor allem auch dir für deine Offenheit und das Teilen auch deine Erfahrungen. Ich glaube, das wird vielen anderen Menschen auch Mut machen, die das anhören. Und alles, alles Gute auch von uns für dich auf jeden Fall. Und lieber Mario, dich würde ich aber bitten, dass du noch da bleibst. Wir haben nämlich noch eine spannende Rubrik am Ende des Podcasts. Gerade in Zeiten von Fake News und anderen Dingen wollen wir ein bisschen aufklären und uns Mythen und Fakten anschauen.
Sehr gerne.
Und immer am Ende eines Podcasts nehmen wir uns da sowas vor und das tun wir jetzt auch.
Wunderbar.
Danke.
Danke dir.
Ja, Mario, schauen wir uns gleich den ersten Mythos an. Das hört man durchaus öfter. Pharmafirmen sind ja nur an Gewinnmaximierung interessiert. Der Pharmaindustrie geht es nur ums Geld. Der Mensch, der zählt da nicht viel. Ich nehme mal an, das ist ein Satz, den hörst du nicht gern.
Ja, das ist ein Satz, wo ich sogar ein bisschen tiefer durchatmen muss, weil es natürlich viele und oder alle, die in der pharmazeutischen Industrie arbeiten, fast ein bisschen kränkend ist. Aber lass uns da ein bisschen näher reinschauen, machen wir einen sogenannten Faktencheck, was das Ganze betrifft. Es ist natürlich richtig, dass Pharmaunternehmen wirtschaftlich und auch damit auch gewinnorientierend arbeiten. Aber eigentlich ist das etwas, was jedes Unternehmen, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin tut. Und ich glaube auch Ärzte, Ärztinnen oder Apotheker, Apothekerinnen, alle, die im Gesundheitssystem tätig sind, sind wirtschaftlich orientiert. Und selbst, glaube ich, jeder Angestellter, der eine Leistung erbringt, möchte, sage ich, auch am Ende ein Gehalt haben, das seine Leistung widerspiegelt. Also ich glaube, das muss und ist auch kein Widerspruch dazu, dass es das Ziel sein kann, das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen im Auge zu haben. Und ich habe natürlich ein bisschen nachgeschaut, was wir in den letzten Jahrzehnten im Gesundheitssektor erreicht haben. Und dazu zähle ich natürlich auch die pharmazeutische Industrie, wiewohl natürlich da viele tätig sind, Arzt, Ärztinnen, aber auch natürlich Pfleger, Pflegerinnen, also alle, die in dem Bereich tätig sind. Aber wenn wir uns anschauen, 1950 war die durchschnittliche Lebenserwartung, also sprich, wenn jemand auf die Welt gekommen ist, wie lange konnte er erwarten, dass er lebt, war 65 Jahre. Heute, habe ich nachgeschaut, sind wir bei 82 Jahren im Schnitt und ich habe dann nachgeschaut, meine Eltern sind 1949 geboren und meine Schwiegereltern beide 1950. Also wenn man sich das anschaut, ist das schon etwas, auf das wir alle, und dazu zähle ich auch die pharmazeutische Industrie, im Gesundheitssystem sehr stolz sein können, was wir erreicht haben, pharmazeutische Industrie auch mit dem Beitrag der Medikamente. Und ja, ich glaube, auf das dürfen wir stolz sein und da haben wir schon einiges erreicht.
Du hast angesprochen, Gewinne, so wie du sagst, für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin ist das wichtig. In der pharmazeutischen Industrie ganz speziell noch ein bisschen mehr, weil es um die Zukunft geht. Warum?
Ja, also bei uns ist es ja eigentlich so, dass wir uns als Industrie oder als Pharmafirma kontinuierlich neu erfinden müssen. Wir haben Patente, die einem gewissen Patentschutz unterworfen sind, das heißt nach einer gewissen Zeit läuft das Patent ab und in dieser Zeit müssen wir eigentlich ein neues Produkt oder einen neuen Mehrwert für die Gesellschaft generieren. Ich kenne jetzt natürlich die Zahlen von uns sehr gut. Bei uns ist es circa ein Viertel unserer Einnahmen, den wir jährlich, und das ist dann schon im Bereich von 10, 11 Milliarden pro Jahr in Forschung und Entwicklung investieren. Und wenn man das Ganze, sage ich jetzt, zusammendenkt, dann ist eigentlich ein pharmazeutisches Unternehmen nur dann erfolgreich, wenn es kontinuierlich Innovation, kontinuierlich gute neue Medikamente liefern kann. Und ein neues Medikament ist halt ein Medikament, das von Ärzten eingesetzt wird, von Patienten genommen wird und das einen Mehrwert für Patienten erzielt, das im besten Fall eine Heilung erzielt, in anderen Fällen aber vielleicht ein besseres Leben mit einer Erkrankung. Also hier mehr oder weniger, das sind kommunizierende Gefäße. Auf der einen Seite der Gewinn, den ich mache, den ich in neue Forschung investiere, neue Medikamente, die Menschen helfen und diese Gelder fließen dann wieder zurück. Also mehr oder weniger gehört eigentlich beides unmittelbar zusammen.
Das ist sehr spannend und so wie immer, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und mehr Wissen bekommt, dann ist das alles wesentlich komplexer, als wenn man einfach nur sagt, die wollen eh nur ein Geld. Danke dir, Mario.
Gerne.
Jede Medizin hat eine Geschichte und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoffmensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoffmensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.